Ja, dann möchte ich auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen in Adelberg im Online-Meeting und hier vor Ort. Wir wollen heute weitermachen mit den Glaubensgrundlagen. Wir haben uns bereits mit mehreren Predigten beschäftigt, mit dem Vater und mit dem Sohn Gottes, mit Jesus Christus, und wollen heute uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Nicht nur heute, auch das werden mehrere Predigten sein, über das Thema der Heilige Geist. Erstmal zur Einleitung. Ja, wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist, wie wir auch sehen werden, ist Gott. Wir wissen, dass Gott sich geoffenbart hat als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Heilige Geist wird heilig genannt. Das ist das Erste, was hier auffällt, was wir betrachten werden. Und ich möchte hier in Erinnerung rufen, was wir über die Heiligkeit Gottes gesehen hatten. Wir hatten bereits gesehen, wo wir uns mit Gottes Eigenschaften beschäftigt haben, dass sich Gottes Heiligkeit auf seine einzigartige Reinheit und Herrlichkeit bezieht, die sich von allem anderen und auch von allen anderen unterscheidet. Also wir haben hier die Einzigartigkeit Gottes. Das heißt, Gott ist absolut heilig, vollkommen heilig, und er war auch vollkommen heilig, als es noch gar keine Sünde gab. Die zweite Bedeutung von Heiligkeit ist aber tatsächlich seine Absonderung von allem Bösen und Unreinen. Das heißt, diese beiden wichtigen Elemente haben wir bei Gottes Heiligkeit, die Einzigartigkeit, die einzigartige Reinheit und Herrlichkeit, die sich von allen anderen unterscheidet, zum Beispiel auch von den nicht gefallenen Engeln. Und die werden ja auch als heilig bezeichnet. Oder wenn wir die ersten Menschen im Paradies betrachten, Adam und Eva, die waren heilig. Aber Gottes Heiligkeit ist einzigartig. Er ist derjenige, der genannt wird, heilig, heilig, heilig. Vollkommene Heiligkeit. Und das trifft natürlich auch auf den Heiligen Geist zu, der schon von der Bezeichnung her heilig genannt wird. Und wir hatten auch bereits gesehen, dass alle Eigenschaften Gottes sich sowohl auf den Vater und auf den Sohn und auch auf den Heiligen Geist beziehen. Und auch heute werden wir uns diesen speziellen Eigenschaften zuwenden und aufzeigen, dass sie auch auf den Heiligen Geist selbstverständlich zutreffen. Also heilig der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist Geist. Wir wissen, dass auch Gott Geist ist, dass er unsichtbar ist, und so auch der Heilige Geist. Und wir schauen ein paar Bibelstellen an, die uns auch mehr Aufschluss geben über den Heiligen Geist, über sein Wirken, obwohl wir jetzt hier im Rahmen der Einleitung uns noch nicht ausführlich mit seinem Wirken und seinen Eigenschaften beschäftigen, wollen wir doch ein paar Blicke darauf werfen. Johannes 7, Verse 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also Jesus ruft dazu auf: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Und das erinnert uns an Kapitel 4 vom Johannesevangelium, wo auch der Frau am Brunnen etwas, am Jakobsbrunnen etwas Ähnliches gesagt wird. Und wenn wir dieses Aussagen zusammennehmen, dann wird das eine deutlich, dass erstmal durch den Heiligen Geist ja die Grundbedürfnisse des Menschen befriedigt werden. Ja, der Mensch ist ein Sünder, der Mensch ist ohne Gott, er ist getrennt von Gott. Und wenn er zu Jesus kommt, an Jesus glaubt, auf ihn vertraut, auf sein Evangelium, empfängt er den Heiligen Geist. Das ist das, was ja Jesus auch angekündigt hatte, was hier noch nicht geschehen war. Es sollten die empfangen, welche an ihn glauben. Damit wird auch schon klar, der Heilige Geist wird aus Glauben empfangen und nicht durch irgendwelche anderen Methoden, die heute propagiert werden, sondern durch Glauben. Auch das schauen wir uns noch im Detail an. Durch den Glauben empfängt man den Heiligen Geist und der Heilige Geist wohnt in den Gläubigen und erfüllt die Gläubigen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird, wie wir hier auch sehen, dann geschickt nach der Verherrlichung des Herrn Jesus. Er war noch nicht verherrlicht, deswegen war der Heilige Geist noch nicht da. Was aber nicht bedeutet, dass der Heilige Geist noch nicht gewirkt hat. Wir sehen im Alten Testament das Wirken des Heiligen Geistes. Was aber noch nicht im Alten Testament der Fall war, war das beständige, dauerhafte Innewohnen des Heiligen Geistes im Menschen. Und was auch noch nicht war, da war, war die Gemeinde. Die Gemeinde ist durch den Heiligen Geist ins Leben gerufen werden und durch die Geistestaufe werden wir in die Gemeinde hineingetauft. Und auch diese Taufe geschieht in dem Moment, wo wir glauben. Es ist kein zweites Ereignis, sondern in dem Moment, wo wir glauben, werden wir hinzugefügt zum Leib Christi. Wie gesagt, wir sind bei der Einleitung und ich nehme hier Dinge vorweg, die wir noch im Detail betrachten werden. Dann haben wir einen weiteren Punkt, auch im Johannesevangelium, Johannes 16, Vers 8. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Ja, hier sehen wir eine Wirkungsweise, eine Aufgabe des Heiligen Geistes, die Welt zu überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und hier möchte ich ein Wort an diejenigen richten, die noch nicht gläubig sind. Es kann sein, du hast bereits das Evangelium gehört. Es kann sein, man hat dir schon gesagt, dass du ein Sünder bist, ja, und dass du Errettung und Erlösung brauchst. Es kann aber sein, du sagst, die Sünde ist mir egal. Ich sehe die Sünde nicht als Sünde und das, was ihr als Sünde bezeichnet, ist für mich vollkommen in Ordnung. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das ist vollkommen in Ordnung, dass das, was alle machen, das stellt für mich keinerlei Problem dar. Trotzdem sei dir an dieser Stelle gesagt, du hast ein Grundproblem wie alle Menschen. Das ist deine Sündhaftigkeit. Wenn du das aber nicht bejahen kannst, dann ist das eben noch nicht geschehen. Du bist noch nicht überführt worden von deiner Sünde. Wir werden auch sehen, dass der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist. Und es ist eine der Aufgaben und der Wirkungsweisen des Heiligen Geistes, von Sünde zu überführen. Nun, wenn du nicht überführt worden bist, was kannst du dann tun? Wenn du kein Bewusstsein hast von deiner Sündhaftigkeit, wenn dir das Gewissen nicht drückt, wenn du sündigst oder das tust, was wir auf Grundlage der Bibel als Sünde bezeichnen, dann darfst du zum einen zum Herrn rufen, dem Herrn Jesus, darum bitten, dir das aufzuzeigen, den Herrn Jesus bitten, durch seinen Geist dich zu überführen, ja, dir zu zeigen, dass diese Dinge wahr sind. Das ist das eine, zum Herrn rufen, nach dem Herrn suchen. Und das andere ist, beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Denn der Heilige Geist, eine weitere Aufgabe, Wirkungsweise des Heiligen Geistes, ist, uns zu erleuchten. Und er gebraucht sein Wort, das Wort Gottes, um uns die Sündhaftigkeit bewusst zu machen. Und so war es in meinem Leben, so können es viele bezeugen, die zum Glauben gekommen sind. Wenn man anfängt, die Bibel zu lesen und das nicht so tut, ich lese die Bibel jetzt nur, um Fehler zu finden. Ja. Die Bibel ist Gottes Wort, die Bibel ist irrtumslos, das hatten wir bereits betrachtet. Gott gebraucht sein Wort, um zu uns zu sprechen, um uns zu überführen, um uns aufzuzeigen, dass wir Sünder sind. Und so beschäftige dich mit dem Wort Gottes und bete zum Herrn und bitte ihn, dir aufzuzeigen, wie du bist. Ja, das ist das eine Gebet. Bitte ihn darum, dir aufzuzeigen, wie du bist. Bitte ihn dann, dir aufzuzeigen, wie Gott ist. Bitte ihn darum, aufzuzeigen, ja, seine Heiligkeit und dann auch das Erlösungswerk. Der Heilige Geist hat eben diese Wirkung und wir können ohne das Überführen, ohne das Wirken des Heiligen Geistes auch nicht zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus kommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir nach Gott suchen, nach seiner Wahrheit suchen und ja, ihm Raum geben, indem wir uns beschäftigen mit diesen Dingen und ein offenes Herz dafür haben. Dann haben wir Römer 15, Vers 16, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ja, wir sehen hier das Opfer der Heiden, das sind die Heiden, die durch den Dienst des Paulus zum Glauben kommen, und natürlich sind andere in diesen Dienst auch mit eingetreten. Und dieses Opfer soll Gott angenehm sein, indem es durch den Heiligen Geist geheiligt wird. Und hier sehen wir, dass der Heilige Geist, eben wie es der Name auch sagt, Heiliger Geist heiligt. Ja, er sondert ab für Gott, er sondert ab von Sünde, er heiligt uns für den Dienst für Gott. Er heiligt uns, so dass wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können und ihn so anbeten können, wie es ihm wohlgefällig ist. Denn ohne geheiligt zu werden, ohne zum rettenden Glauben gekommen zu sein und dann geheiligt zu werden durch den Heiligen Geist, sind wir unfähig, Gott so zu dienen, wie es ihm gefällt. Aber dadurch, dass der Heilige Geist wirkt, dass er uns heiligt, ist unser Dienst auch Gott wohlgefällig. So viel zur Einleitung. Nun lasst uns einige Dinge im Detail betrachten. Erstmal ist ganz wichtig, und ich hatte es angedeutet, der Heilige Geist ist Gott. Woran sehen wir das? Wir sehen das zum einen an verschiedenen Aussagen, wo wir sowohl das Wirken des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes haben. Und wir sehen es auch, dass diese drei Personen Gottes oft zusammengenommen werden. So zum Beispiel Matthäus 28, Vers 19. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sehen hier, es ist auf den Namen, ja, es ist nicht auf die Namen, sondern den Namen. Und es ist auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so sehen wir hier schon einen Hinweis eben auf die Dreieinigkeit. Es ist ein Name. Es werden aber jetzt drei Personen aufgezählt, nämlich der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und wir haben auch im Alten Testament entsprechende Aussagen, die uns bestätigen, dass der Heilige Geist Gott ist. Zum Beispiel Jesaja 28, Vers 16. Da lesen wir: Naht euch zu mir und hört dieses. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und nun hat mich Gott, der Herr, und sein Geist gesandt. Ja. Die Frage ist jetzt erstmal, wer spricht hier? Und das ist ganz wichtig, um das zu verstehen. Ja. Hier spricht nicht Jesaja, sondern hier spricht der Schöpfer. Wenn wir das gesamte Kapitel lesen, dann wird das ganz deutlich. Jesaja 48, dass hier der Schöpfer spricht. Und zwar, das Kapitel fängt an: Hört dies, ihr vom Haus Jakob, die ihr mit dem Namen Israel benannt und aus den Wassern Judas entsprungen seid, die ihr bei dem Namen des Herrn schwört und euch zu dem Gott Israels bekennt, aber nicht in Wahrheit noch in Gerechtigkeit. Also erstmal eine Ermahnung an das Volk Israel, dann Vers 3: Das Frühere habe ich längst schon verkündigt, aus meinem Mund ist es hervorgegangen und ich habe es bekannt gemacht, plötzlich habe ich es ausgeführt und es ist eingetroffen. Und dann Vers 9: Um meines Namens willen bin ich langmütig und um meiner Ehre willen halte ich mich zurück, dir zugute, um dich nicht auszurotten. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen, im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Um meinetwillen will ich es vollbringen, denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Höre auf mich, Jakob, und du, Israel, mein Berufener. Ich bin es, ich bin der Erste, ich bin auch der Letzte. Ja, meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte die Himmel ausgespannt. Sobald ich ihn zurufe, stehen sie allesamt da. Und dann eben diesen Vers 16: Naht euch zu mir und hört dieses. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und nun hat mich Gott, der Herr und sein Geist gesandt. Ja, es wird deutlich, es spricht der Schöpfer, der, der die Welt erschaffen hat, der die Erde erschaffen hat, der die Himmel ausgespannt hat. Er spricht hier. Und jetzt sagt er, und nun hat mich Gott, der Herr und sein Geist gesandt. Wer spricht also? Dadurch wird deutlich, es spricht Jesus Christus. Ja? Und Jesus Christus sagt jetzt natürlich vor seiner Menschwerdung, er spricht und er sagt, jetzt hat mich Gott, also groß geschrieben, also steht hier Jahwe im Hebräischen, und nun hat mich Jahwe, der Herr und sein Geist gesandt. Und hier sehen wir eben einen klaren Hinweis auf die Dreieinigkeit. Der Sprechende ist der Herr Jesus vor seiner Menschwerdung und er wird geschickt von Gott. Man kann auch sagen, wenn man es genau betrachtet, es spricht auch der Herr, ja, groß geschrieben, wenn man das gesamte Kapitel betrachtet. Also der Herr wird vom Herrn gesandt. Und das wird auch durchs Neue Testament bestätigt, weil in vielen Stellen, wo im Neuen Testament das Alte Testament und speziell Herr zitiert wird, also wo Herr hier groß geschrieben ist, wird es im Neuen Testament auf Jesus Christus bezogen. Das heißt, viele Stellen, zum Beispiel in Jesaja 6 ist so ein Beispiel, und an anderen Stellen in Jesaja ist es so, dass der Herr sich auf Jesus Christus bezieht. Und somit haben wir hier einen klaren Beweis für die Dreieinigkeit. Gott, der Herr und sein Geist sendet. Und so sehen wir auch die Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes schon im Alten Testament ganz klar bestätigt. Ein weiterer Punkt natürlich, den wir auch noch sehen werden, sind die Eigenschaften des Heiligen Geistes, der auch die Eigenschaften Gottes hat, was eine weitere Bestätigung der Gottheit des Heiligen Geistes darstellt. Nun wollen wir uns aber zunächst mit einigen Namen und Titeln des Heiligen Geistes beschäftigen. Denn es ist so, wenn wir wissen wollen, wie der Heilige Geist ist, dann sind die Namen und die Titel, also die Bezeichnungen für den Heiligen Geist, sehr hilfreich. Denn wir haben ja uns schon ausführlich mit den Namen Gottes beschäftigt. Und auch da haben wir gesehen, dass die Namen nicht einfach nur Namen sind, sondern eine Bedeutung haben und in Verbindung stehen mit dem, wie Gott ist und wie Gott handelt. Um also Gott besser kennenzulernen, ist es gut, sich mit den Namen Gottes zu beschäftigen. Um auch mehr über sein Handeln zu erfahren, ist es auch gut, sich damit zu beschäftigen. Und genauso bezieht sich das auf den Heiligen Geist. Also wie wird der Heilige Geist noch genannt? Wir werden nicht alles anschauen, aber einige wichtige Bezeichnungen herausgreifen. Zum einen Geist Gottes. Ja. 1. Korinther 2, Verse 10 bis 11. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn welcher Mensch weiß, was des Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was Gottes ist, als nur der Geist Gottes. Ja, so wie der Geist des Menschen einfach mit dem Menschen eng verbunden ist und letztendlich den Menschen mit ausmacht, so wird es verglichen mit dem Geist Gottes, der einfach zu Gott gehört. Es ist sein Geist. Und auch hier wird schon deutlich, dass wir es nicht mit einer neutralen Macht zu tun haben, mit einer neutralen Kraft, wie es manche sagen, sondern es ist wirklich eine Person, auch das werden wir noch im Detail betrachten. Es heißt hier, so weiß auch niemand, was Gottes ist, als nur der Geist Gottes. Und tatsächlich können wir das auch weiterlesen, das gibt uns noch mehr Aufschluss darüber. Im 1. Korintherbrief, ab Vers 12 heißt es dann, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Ja. Also der Geist Gottes steht eben in Verbindung mit Gott. Es ist sein Geist. Und der Geist Gottes, er gibt uns Erkenntnis. Er schließt uns die Wahrheiten Gottes auf. Und ich hatte schon erwähnt, er tut das in Übereinstimmung mit seinem Wort. Es muss immer mit dem Wort Gottes übereinstimmen, denn der Heilige Geist hat das Wort Gottes auch eingegeben. Er hat es inspiriert und somit ist das ganze Wort Gottes Wahrheit. Und durch den Heiligen Geist erkennen wir das Wort und können Dinge beurteilen, erklären und so weiter, so wie es hier steht. Im Gegensatz zum natürlichen Mensch, Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ja? Hier sehen wir klar die Aussage, der natürliche Mensch kann diese Wahrheiten nicht erkennen. Er kann es nicht erkennen. Ja? Es wird manchmal gesagt, jeder, der will, kann die Wahrheit erkennen. Ja? Das ist nicht der Fall, sondern wir sind abhängig von Gott, dass er uns diese Dinge offenbart. Natürlich, wenn jetzt jemand von ganzem Herzen die Wahrheit erkennen möchte, dann ist das schon ein Hinweis darauf, dass Gott am Wirken ist. Ja? Und dann wird Gott diesen Wunsch auch beantworten. Denn wenn jemand ernsthaft Gott erkennen möchte, dann lässt Gott sich auch finden. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Aber Paulus sagt da auch ganz klar, keiner sucht nach Gott, keiner fragt nach Gott. Schon, dass jemand anfängt zu fragen, ist eben Gottes Gnade und Gottes Wirken. Also der natürliche Mensch kann es nicht erkennen, er ist da abhängig von dem Wirken des Heiligen Geistes. Und so ist es übrigens auch noch bei uns. Ja, wenn wir Dinge erkennen möchten, wenn wir wachsen wollen in der Erkenntnis, wenn wir Gott dienen wollen, das sagt ja auch der Herr Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, ohne den Herrn Jesus können wir auch jetzt nicht wirklich Gott dienen. Wir brauchen ihn. Deswegen sollen wir ihm dienen, in Abhängigkeit von ihm, in Vertrauen auf seine Verheißungen, auf seine Zusagen. Dann wird er auch der Geist Jesu Christi genannt. Und es ist natürlich ganz klar, Jesus Christus ist Gott. Und da sehen wir hier eine Bestätigung. Er wird mal der Geist Gottes genannt und aber auch mal der Geist Jesu Christi. Zum Beispiel Philipper 1, Vers 19. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Ja, es ist sein Geist, es ist der Geist Jesu. Es ist nicht ein anderer Geist, sondern hier ist auch der Heilige Geist gemeint. Und er steht uns bei, er hilft uns. Und in dem Fall geht es natürlich um ein konkretes Anliegen von Paulus, wo er zuversichtlich ist, dass Gott die Gebete der Philipper erhört und entsprechend ihm dann geholfen wird, es ihn zur Rettung ausschlägt. Dann gehen wir nochmal ins Alte Testament. Ja. Da wird der Geist Gottes, der Geist des Herrn genannt. Auch hier das Tetragrammaton, also Herr groß geschrieben. Jesaja 11, Verse 1 bis 2. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also hier haben wir neben eben Geist des Herrn weitere Bezeichnungen für den Heiligen Geist. Und wenn man das zählt und Geist des Herrn mitzählt, dann haben wir genau 7 Bezeichnungen. Und die Zahl 7 steht ja für Vollkommenheit. Das heißt, es ist der vollkommene Geist Gottes. Er hat eben diese Eigenschaften unter anderem. Ja, es sind nicht die einzigen Eigenschaften. Zum einen ist es sein Geist, der Geist des Herrn, der Geist Jahwes. Es ist der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und wenn all diese Eigenschaften, wenn man die betrachtet, übrigens geht es hier im Zusammenhang, den dürfen wir nicht außer Acht lassen, um den Messias. Der Messias wird hervorbrechen aus dem Stumpf Isais, also ein Nachkomme Isais und ein Nachkomme Davids, weil Isai war ja der Vater David, wird der Messias unter ärmlichen Bedingungen eben zur Welt kommen als ein Schößling erstmal, aber er wird ausgestattet sein mit dem Geist des Herrn, sondern mit der ganzen Fülle des Geistes, mit dem siebenfachen Geist des Herrn. Und der Geist des Herrn wird wirken in dem Messias, und so wird er ja mit Vollmacht auftreten. In Bezug auf den Messias, auf Jesus Christus, wird gesagt, dass Gott den Geist nicht nach Maß gibt. Ja? Also er ist mit der ganzen Fülle des Heiligen Geistes ausgestattet, der Sohn Gottes, der Retter. Auch bei uns ist es so, die wir gläubig sind, wir sind ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt in uns und er kann all diese Dinge wirken, die auch hier beschrieben sind. Er kann uns Weisheit geben, Verstand geben. Er kann uns ja Rat geben und auch die Kraft, die wir nötig haben, um Gott zu dienen. Wir können Gott nicht aus eigener Kraft dienen, sondern wir sollen das in der Kraft des Heiligen Geistes tun. Dann weiter Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Also durch den Heiligen Geist erlangen wir Erkenntnis des Herrn und durch den Heiligen Geist werden wir dazu gebracht, den Herrn zu fürchten auf richtige biblische Art und Weise. Und deswegen, wenn wirklich der Heilige Geist in uns wirkt, ja, dann werden wir nicht Gott wie ein Kumpel behandeln, sondern wir werden Gott fürchten. Ja, wir werden Ehrfurcht vor ihm haben und ihn fürchten. Und es ist nicht so, dass wir dann ja, das Werk des Herrn als etwas Lässiges betreiben, sondern es macht unser Leben aus, es erfüllt unser Leben. Es ist nicht so, dass wir nebenbei noch glauben und dem Herrn irgendwie dienen, sondern wir sind aufgefordert, uns ganz ihm hinzugeben, ganz Gott hinzugeben, ihm zur Verfügung zu stellen und ihm dienen, im Bewusstsein, dass der Herr uns gebraucht, dass der Herr uns verändert. Und dass es nicht um uns geht. Es geht nicht darum, dass wir groß gemacht werden, sondern es geht darum, dass Gott groß gemacht wird, dass er verherrlicht wird, dass sein Name verkündigt wird, dass sein Name geschätzt wird, geehrt wird und gefürchtet wird. Und all das ist zurückzuführen auf das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn ich das jetzt so erwähne, möchte ich auf eine Sache auch aufmerksam machen. Einige Dinge, die wir hier betrachten, wenn wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen, hatten wir auch gesehen, als wir uns mit Jesus Christus und mit dem Vater beschäftigt haben. Und hier sehen wir wieder das Wirken des dreieinigen Gottes, dass verschiedene Dinge manchmal dem Vater, manchmal dem Sohn und manchmal dem Heiligen Geist zugeschrieben werden. Auch wenn es natürlich so ist, dass jede Person der Gottheit seine speziellen Aufgaben hat, gibt es hier ganz klare Überschneidungen. Und das ist wieder ein Hinweis auf die Einheit Gottes. Gott ist einer, er ist gleichzeitig drei, nämlich drei Personen, aber nicht drei Götter. Ja, zum Beispiel, einfach um ein Beispiel zu nennen, wir hatten gesehen, dass in Jesus Christus verborgen sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und nun lesen wir aber auch in der Bibel, dass der Heilige Geist uns Weisheit und Erkenntnis schenkt. Ja, und wir müssen uns jetzt aber nicht fragen, wer schenkt uns jetzt Erkenntnis? Ist es der Heilige Geist oder der Herr Jesus oder der Vater? Wir sollen hier einfach anerkennen, dass der dreieinige Gott in uns wirkt. Dass der dreieinige Gott uns verändert. Dass der dreieinige Gott uns ausrüstet zum Dienst für den Herrn. Der Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Sagt er deswegen, dass wir den Heiligen Geist nicht brauchen? Nein, der Heilige Geist bewohnt uns und wirkt. Und der Jesus hat gesagt, er lässt uns nicht als Waisen zurück, sondern, und wir schauen uns diese Bibelstelle auch noch an, er schickt den Heiligen Geist als den Beistand, als den Tröster. Und das ist genau die nächste Bezeichnung, Johannes 14, Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Eben Johannes 14, Vers 16. Der Zusammenhang hier ist, dass der Herr Jesus ja angekündigt hat, er wird weggehen, er wird leiden, er wird sterben, aber und er wird verherrlicht werden, er wird zum Vater gehen und er wird den Heiligen Geist senden. Ja, einen anderen Beistand wird er uns geben, dass er bei uns bleibt in Ewigkeit. Und das ist die Zusage des Herrn. Ja, als der Herr Jesus hier auf der Erde war mit seinen Jüngern, hat er sich in vielerlei Hinsicht persönlich um seine Jünger gekümmert. Und jetzt war natürlich die Sorge da, was wird aus uns? Ja, was wird aus uns, wenn der Herr Jesus weggeht? Und dann sagt er, er schickt den Beistand, den Tröster, so kann man ihn auch nennen, den Helfer, auch das ist eine valide Bezeichnung, oder auch den Fürsprecher. Auch so lässt sich das Wort Parakletos übersetzen. Und genau das wirkt der Heilige Geist, denn wir haben das nötig. Der Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Welt hasst den Herrn Jesus und so hasst sie auch diejenigen, die dem Herrn Jesus nachfolgen. Und sie brauchen in vielen Situationen den Trost des Heiligen Geistes, den Beistand des Heiligen Geistes, die Hilfe des Heiligen Geistes und auch die Fürsprache des Heiligen Geistes, nämlich beim Gebet, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Auch das ist ein Thema, was wir noch betrachten werden. Er möchte einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Hier sei noch gesagt, es ist nicht ein Beistand anderer Art, sondern es ist ein Beistand derselben Art. Ja, es gibt im Griechischen zwei Worte für anders und hier ist das Wort, das uns ganz klar aufzeigt, dass wir hier nicht etwas Andersartiges empfangen, sondern einen anderen Beistand, kann man auch sagen, einen Beistand, der eben statt Jesus dann bei uns ist und in uns wohnt. Im Johannesevangelium lernen wir tatsächlich einiges über das Wirken auch des Heiligen Geistes, aber nicht nur dort, sondern an anderen Stellen der Bibel auch. Aber wir schauen auch ein bisschen ins Johannesevangelium. Wenn wir hier weiterlesen, Vers 22 im gleichen Kapitel, Kapitel 14, da lesen wir eine Frage. Es heißt, da spricht Judas, nicht der Iskariot, zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer ihr mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, wichtig in Bezug auf das Wirken des Heiligen Geistes ist hier noch zu sagen, der Heilige Geist wohnt in uns, er bewohnt die Gläubigen. Das heißt aber nicht, dass der Vater und Jesus Christus nicht bei uns sind. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es wird hier gesagt, Jesus sagt selbst, dass er auch Wohnung bei uns machen möchte. Ja? Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wir werden kommen. Auch da müssen wir eben eine Sache klarstellen. Es ist nicht so, dass Jesus jetzt einfach zu Rechten des Vaters sitzt und nur der Heilige Geist hier ist und Jesus nicht bei uns ist. Der Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Weltzeit. Und hier sehen wir natürlich auch wieder die Gottheit des Herrn Jesus. Der Jesus ist Gott und eine Eigenschaft Gottes ist seine Allgegenwart. Und auch der Vater ist allgegenwärtig. Und wenn er auch nach seiner Auferstehung nun körperlich zu Rechten des Vaters sitzt, ist er doch hier bei uns. Und das ist eben durch seine Allgegenwart, durch seine Gottheit möglich. Und so dürfen wir wissen, dass auch der Herr Jesus hier bei uns ist. Und deswegen heißt es auch Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit im Kolosserbrief. Ja. Christus wohnt in uns und ohne ihn können wir nichts tun. Kommen wir zurück zu dieser Stelle. Eben in aller Not, wenn wir Trost brauchen, dann ist der Tröster da. Wenn wir Beistand brauchen, auch in Situationen der Not oder Beistand, um ihm zu dienen, dann ist der Beistand der Parakletos da. oder Hilfe oder Fürsprache. Und so haben wir diese Fürsorge Gottes, die auch hier zum Ausdruck kommt. Der Herr Jesus hat seine Jünger lieb und der Jesus sagt ihnen, er schickt ihnen den Beistand. Ja, so dürfen wir wirklich wissen, dass Gott für uns sorgt und auch so für uns sorgt, dass er uns eben ausrüstet, rüstet durch das Wirken des Heiligen Geistes und durch das Beständige in uns wohnen. Und wir haben auch gesehen, es heißt hier, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Auch das ist eine klare Zusage, dass der Heilige Geist die Gläubigen für immer bewohnt. Ja, es gibt ja die Aussage, wenn wir uns versündigen, dann wird der Heilige Geist uns verlassen und wir können wieder verloren gehen und dann in der ewigen Gottesferne bleiben. Hier ist aber die Zusage, und wir haben viele andere Zusagen in der Schrift diesbezüglich, dass der Heilige Geist bei uns bleibt in Ewigkeit, oder der Herr Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Ja. Finde ich eine bessere Übersetzung als jetzt zum Beispiel Luther, der gesagt hat, sie werden nimmermehr umkommen. Weil wörtlich heißt es wirklich, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Das heißt, sie werden in Ewigkeit nicht aus der Hand Gottes, was ja im gleichen Kapitel dann auch kommt, gerissen werden können. Und so sagt auch Paulus, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Ja, und all das, und warum ist das so wichtig? Es ist zum einen wichtig, dass wir nicht Angst haben müssen, dass unser Heil ja an einem seidenen Faden hängt und der Faden jederzeit durchreißen kann und wir dann verloren gehen. Es ist aber auch wichtig, ja, also für Trost, aber es ist auch wichtig für die Glaubwürdigkeit Gottes. Ja. Gott ist absolut glaubwürdig. Er hat uns Verheißungen gegeben, er hat uns Versprechungen gegeben, dass er die Seinen bewahrt. Der Jesus hat gesagt, er ist der gute Hirte, er bringt uns ans Ziel. Die Bibel sagt uns, Paulus sagt uns, wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Auch wieder eine Garantie, dass wir das Ziel sicher erreichen werden. Und hier steht also nicht nur unsere persönliche Zuversicht und Heilsgewissheit auf dem Spiel, sondern auch die Glaubwürdigkeit Gottes. Und weil Gott glaubwürdig ist und er seine Verheißungen erfüllt, dürfen wir das wissen, dass jeder, der wirklich wiedergeboren ist, auch das Ziel erreichen wird und von dem guten Hirten bewahrt werden wird, bis er beim Ziel angekommen ist. Und diesbezüglich in diese Richtung wirkt auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist bewahrt uns, er wohnt in uns, er bewahrt uns, dass wir eben nicht wieder verloren gehen. Er überführt uns auch da, wo es nötig ist. Denn es ist ja nicht so, dass es bedeutet, wir können jetzt sündigen, wie wir wollen. Nein, das sagt die Bibel nicht. Aber wenn wir sündigen, zum einen haben wir eben auch hier das Wirken des Heiligen Geistes, der uns überführt. Und wir haben, sagt uns 1. Johannes, einen Fürsprecher beim Vater, nämlich unseren Herrn Jesus Christus, der auch Fürsprecher genannt wird. Was, wie wir gesehen haben, auch hier eine der Übersetzungsmöglichkeiten darstellt. Dann ist der Heilige Geist der Geist der Wahrheit. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Also das ist jetzt speziell eine Zusage an die Jünger. Denn den Jüngern wurde zugesagt, dass sie das Wort Gottes eben niederschreiben können, auch durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und so sehen wir, dass der Heilige Geist eben seine Propheten dazu befähigt hat, das Wort Gottes komplett richtig, ohne Fehler, irrtumslos niederzuschreiben. Deswegen ist sein Wort auch zuversichtlich und vollkommen, weil der Heilige Geist diesbezüglich gewirkt hat. Er ist der Geist der Wahrheit. Er würde niemals zulassen, dass sie eine Lüge niederschreiben. Deswegen enthält die Bibel auch keine Lüge. Klammer auf. Es werden natürlich Menschen zitiert, die gelogen haben. Klammer zu. Ja, das ist aber keine Lüge in dem Sinne in der Bibel, sondern es ist das Übermitteln einer Lüge. Und die Wahrheit stimmt hier in diesbezüglich, dass dieser Mensch diese Lüge tatsächlich gesagt hat. Ja. Also es ist der Geist der Wahrheit und deswegen ist sein Wort vollkommen richtig, irrtumslos niedergeschrieben worden. Und das, was zukünftig ist, wird er euch verkündigen, bezieht sich jetzt nicht auf uns, die wir hier sitzen. Es ist nicht so, dass es heute noch die Gabe der Prophetie gibt und der Heilige Geist diesbezüglich wirkt, dass er Einzelnen die Zukunft offenbart. Ja. Wo aber der Heilige Geist, wie wir gesehen hatten, wirksam ist, ist, dass wir das Wort Gottes verstehen können durch das Wirken des Heiligen Geistes und so natürlich auch die prophetischen Anteile von Gottes Wort. Und das geschieht aber auch nicht, ja, muss man auch dazu sagen, durch eine direkte Eingebung, sondern indem wir uns dem Studium des Wortes widmen, indem wir natürlich mit einer Gebetshaltung zu Gott kommen, ihn um Verständnis bitten, um Weisheit bitten und dann aber auch das Wort Gottes studieren. Und dazu sei gesagt, dazu gehört auch Disziplin. Ja, das geht nicht, wenn wir uns einmal zurücklehnen und sagen, der Heilige Geist wird das machen, ja, sondern dazu gehört wirklich Disziplin, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, es studieren, die Bedeutung erarbeiten. Da sind wir alle dazu aufgefordert, das zu tun. Aber diese Disziplin darf nicht losgelöst sein von Gebet, von Flehen zu Gott, dass er uns hilft, dass er es uns aufschließt. Der Geist der Wahrheit. Es ist der Geist der Wahrheit und deswegen kann er uns auch die Wahrheit aufschließen. Dann wird er genannt der Geist des Lebens, Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, hier tatsächlich ist es so, dass wir im Römerbrief öfters die Erwähnung des Gesetzes haben. Und wenn das Gesetz dort erwähnt wird, ist nicht immer dasselbe gemeint. Es gibt Stellen, wo das Gesetz Moses gemeint ist, das ist aber hier nicht der Fall, sondern hier sind zwei Wirkungsprinzipien gemeint. Das eine ist das Gesetz des Geistes des Lebens, ist das Wirkungsprinzip, die Wirkungsweise des Heiligen Geistes. Ja, er wirkt nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, kann man sagen. Und wir haben auf der anderen Seite das Gesetz der Sünde und des Todes. Und das ist die Wirkungsweise eben der Sünde, die Wirkungsweise des Todes, also die Wirkungsweise in den Menschen, die noch nicht wiedergeboren sind. Ja, da wirkt das Gesetz der Sünde und des Todes. Und ein Mensch, der noch nicht gläubig ist, er kann nichts anderes als sündigen. Denn diese Gesetzmäßigkeit ist in ihm verankert. Er kann nur sündigen. Und auch die Taten, die von anderen Menschen gepriesen und gelobt werden und erhoben werden, sind Sünde, sind Gott nicht wohlgefällig, sind Taten, die nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmen, weil sie ja nicht von ihm gewirkt sind. Es sind nicht die Werke, die Gott vorbereitet hat. Und das Gesetz des Geistes und des Lebens ist eben, dass in Christus Jesus, ist wichtig dazu zu sagen, das ist verbunden mit Jesus Christus, das wirkt in denjenigen, die in Christus sind, die gerettet sind. Da wirkt eben der Heilige Geist. Und dieses Gesetz macht frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und nun ist es so, das ist wichtig dazu zu sagen, als Gläubige erreichen wir nicht sündlose Vollkommenheit, aber die Bibel sagt uns ganz klar, wir sind nicht mehr verpflichtet, der Sünde zu dienen, weil wir eben die Kraft des Heiligen Geistes in uns haben. Der wirkt in uns und uns befähigt, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Gott wohlgefällig heißt nicht, dass wir nie mehr sündigen, es heißt aber, dass wir uns ausstrecken nach den Dingen Gottes, dass wir uns ausstrecken, dass wir das suchen, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes, dass wir danach streben, ihm zu dienen und im Vertrauen, im Glauben wachsen. Ja, es ist ein Wachstumsprozess. Wenn man zum Glauben kommt, dann kann es oft sehr langsam anfangen. Ja, aber Gott schenkt Wachstum. Ja, dazu muss man auch sagen, manchmal gibt es auch Rückschritt. Aber insgesamt schenkt Gott Wachstum, schenkt Gott Gnade dazu. Und wir sind aufgefordert, auf diese Dinge zu vertrauen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Auch hier gilt es, sich nicht einfach zurückzulehnen und zu sagen, ich warte jetzt mal, ob der Heilige Geist wirkt, ob Gott wirkt, sondern wir sollen uns bewusst auch hier auf die Verheißungen stützen. Wir sollen bewusst uns darauf verlassen, dass diese Dinge wahr sind und dass wir dazu befähigt sind, Gott zu dienen. Das nächste Mal wollen wir uns beschäftigen dann mit den Eigenschaften des Heiligen Geistes. Wir kommen jetzt zum Abschluss mit ein paar abschließenden Bibelversen. Zum einen lesen wir in 2. Thessalonicher 2, Vers 13: Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Zum einen kommt hier die Wahrheit zum Ausdruck, dass es Gnade ist, wenn wir glauben dürfen. Ja, das heißt hier, Gott hat uns von Anfang an zur Errettung erwählt. Die Errettung hat auch ein Ziel. Ja, Gott hat uns erwählt, nicht einfach um der Erwählung willen, nicht einfach um der Errettung willen, sondern er hat uns erwählt, um Gott zu dienen. Das heißt, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Das heißt, der Heilige Geist ist wirksam in uns und befähigt uns, eben wie ich es gesagt hatte, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, ihm zu dienen, an die Wahrheit zu glauben. Und somit ist der Heilige Geist eben auch ganz wichtig für unsere Heiligung. Wir sollen nach Heiligung streben und hier wirkt eben der Heilige Geist. Der Heilige Geist gibt uns auch Hoffnung. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist ja so, dass wir in verschiedenen Lebenssituationen oft dazu neigen, eher auf die Situation zu schauen, ja, uns Sorgen zu machen, uns niederdrücken zu lassen, anstatt uns zu freuen an den Wahrheiten des Wortes Gottes, an seinen Verheißungen. Und auch hier sind wir abhängig von Gott. Und es ist hier der Wunsch, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch. Also der Wunsch an Gott, dass er das tut, dass er uns Freude schenkt, dass er uns Frieden im Glauben schenkt. Und dass wir überströmen dürfen in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Diese Hoffnung kann der Heilige Geist uns schenken. Und er kann schenken, dass wir darin überströmen, dass wir Freude haben an der Wahrheit Gottes, an den Verheißungen, dass wir Freude haben, wenn wir an die Wiederkunft des Herrn zum Beispiel denken, wenn wir an die Zukunft denken, wenn wir wissen, wir werden mal los sein von diesem Leib, wir werden einen neuen Leib bekommen und Gott schauen, ungetrübt. Diese Hoffnung, die haben wir. Und dann erinnere ich nochmal an Römer 6, Vers 11. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir hatten das betrachtet, wo wir uns mit Jesus Christus beschäftigt haben, wo wir gesehen haben, Jesus Christus ist ganz wichtig und essentiell für unsere Heiligung. Aber genauso sehen wir das in Bezug auf den Heiligen Geist. Deswegen gilt es auch hier, wir sollen uns dafür halten, dass wir für die Sünde tot sind. Ja, wir sollen diese Wahrheit ergreifen, wir sollen damit rechnen, dass es so ist. Wir sollen nicht denken, wir haben schon so oft gesündigt und so oft versagt in dieser und jener Situation. Es wird immer zu so bleiben. Sondern wir dürfen wissen, Gott schenkt Veränderung durch sein Wirken. Er verändert uns, er verändert unser Herz. Und auch wenn wir tausendmal versagt haben, heißt es nicht, dass wir verzweifeln müssen, sondern wir sollen genau das befolgen. Haltet euch selbst dafür, rechnet damit, nehmt das als Wahrheit an, glaubt daran, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Denn wenn wir zu Christus kommen, wenn wir zu ihm flehen, wenn wir ihn darum bitten, dass er uns hilft, dann schenkt er auch seine Hilfe, dann schenkt er sein Wirken und dann schenkt er eben auch das Wirken des Heiligen Geistes. Denn das werden wir noch betrachten, der Heilige Geist macht Christus groß. Der Heilige Geist bewirkt in uns, dass wir das Lamm Gottes anbeten, schätzen, ehren, dass wir eingenommen sind von dem Lamm Gottes und dass wir dazu geführt werden, ihm zu dienen, dem Lamm zu dienen. So viel für heute. Vielen Dank.